Die Niederlande und das belgische Flandern sind in diesem Jahr die Ehrengäste auf der Frankfurter Buchmesse, also keine Nation, sondern ein gemeinsamer Sprach- und Kulturraum zweier Länder. Und als Vertreter dieser Ehrengäste hatte der niederländische Schriftsteller Arnon Grünberg die Ehre, die Buchmesse mit einer literarischen Rede zu eröffnen, die aber sehr wohl politischen Gehalt hatte. Wir wiederum wollen unsere Buchmessensendung nun mit Arnon Grünberg eröffnen. Herzlich willkommen.
Danke.
Über das normale Autorenpensum auf der Buchmesse hinaus, nämlich Interviews, Lesungen und Autogramme zu geben, arbeiten Sie hier sogar wissenschaftlich. Sie haben ein mobiles Labor mitgebracht, das Grünberg Lab, für ein neurowissenschaftliches Experiment der Kreativitätsforschung. Da werden nämlich die Hirnströme gemessen. Zunächst bei Ihnen wurden die gemessen beim Verfassen eines Textes und nun beim Lesen eben dieses selben Textes. Können Sie das Experiment genauer erklären?
Ja, eigentlich sind es zwei Neurowissenschaftler, die an Untersuchungen machen nach Kreativität. Also ich habe es auch mit initiiert. Eigentlich das ist gekommen über E-Books. Die Frage, was man alles vermessen kann und die Tatsache, dass mit E-Books so viele Daten gesammelt werden. Wo ein Leser aufhört zu lesen, wann ein Wörterbuch braucht und so weiter und so weiter. So bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht kann man auch mehr wissen über einen Schriftsteller. Weil viele Entscheidungen, die man trifft als Schriftsteller, sind ja eigentlich intuitiv. Nicht alle, aber viele. Und erst nachher kann man gut erklären, warum man etwas gemacht hat. Und so bin ich auf diese Wissenschaftler gestoßen. Und nun war ich eigentlich, ich hoffe, das sagt man so auf Deutsch, das Probekaninchen.
Das Versuchskaninchen.
Das Versuchskaninchen. Ich war das Versuchskaninchen. Und das bin ich noch immer. Aber jetzt sind die Wissenschaftler mehr interessiert in die Leser. Sie haben in Holland in 2014 ungefähr 250 Leser gemessen, die das Buch, die Novelle, die Datei gelesen haben. Die haben dann auch selbst Bericht erstattet, wie sie das empfunden haben. Und zu gleicher Zeit sind die Gehirnströme gemessen. Und darüber ist schon ein Artikel erschienen in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Und jetzt machen die weiter hier auf der Messe.
Und das wird dann auch wissenschaftlich ausgewertet.
Ja, das ist wirklich, das ist keine Spielerei, das ist wirklich für die Wissenschaftler ein sehr seriöses Experiment. Und für mich war es interessant, mich daran zu beteiligen. Aber es ging mir nicht darum, dass ich durch dieses Experiment auch anders schreiben würde oder vielleicht mehr wissen würde über die Leser und mich dann den Geschmack von den Leser anpassen wollte. Nein, gar nicht.
Ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit, hier auf der Buchmesse Versuchskaninchen in Ihrem Labor zu sein. Ich war kurz da, da war dieser Platz aber gerade besetzt. Aber ich glaube, wenn ich beim Lesen Ihres neuesten Romans, Muttermale, über den wir jetzt sprechen wollen, wenn ich bei dessen Lektüre verkabelt gewesen wäre, dann hätte vor allem meine Humorsynapse, falls es so etwas gibt, grell geleuchtet oder laut gepiept. Wie ist es Ihnen denn da beim Schreiben gegangen? Hatten Sie da genauso viel Vergnügen wie ich beim Lesen?
Vergnügen schon, aber ich muss sagen, für mich war es auch oft eine Tragödie. Also es war beides. Es war, ich habe gelacht, aber ich habe auch, man bringt sich auch als Schriftsteller hin und wieder mal zum Weinen, muss ich gestehen. Aber das kann ja auch ein Vergnügen sein. Ich glaube, wenn man mitgenommen wird als Schriftsteller, weil man versucht ja auch sich selbst eine Geschichte zu erzählen, ist das ein gutes Zeichen.
Ja, ja, der Plot, der hat ja beileibe auch seine ernsten bis tragischen Seiten. Muttermale beschreibt ja eine Mutter-Sohn-Beziehung, eine sehr intensive, ungewöhnliche, originelle, zwischen einem alleinstehenden Psychiater und dessen hochbetagter Mutter. Und die Romanfigur der Mutter ist eine Holocaust-Überlebende, genauso wie ihre Mutter, die ja im vergangenen Jahr gestorben ist. Und da liegt natürlich die Frage nahe, inwieweit hat Ihre Mutter Sie jetzt zu diesem Roman inspiriert?
Naja, sie war schon länger eine Muse, wenn ich das Wort nutzen darf, weil sie war einfach sehr originell und sehr eigen. Manchmal auch schwierig, das muss ich gestehen, aber es gehört vielleicht auch zum originell und eigen sein. Und ich wollte unbedingt einen Roman schreiben. Meine Mutter hat ja selbst ein Buch geschrieben, das ist auch veröffentlicht,
jetzt genau,
auch hier
in Deutschland. Genau, auf das kommen wir auch noch zu sprechen, das ist ja jetzt auch gerade zur Buchmesse neu erschienen.
Und ich wollte nicht diese Kriegsgeschichte von meiner Mutter von neuem an erzählen. Also für mich ist eine Romanfigur entstanden, inspiriert von meiner Mutter, aber nicht nur. Und sie ist bestimmt auch nicht meine Mutter, sie ist inspiriert von meiner Mutter. Und die Geschichte ist wirklich eine Romangeschichte.
Im Roman ersinnt der Psychiater, also der Sohn, ja eine ebenso ungewöhnliche wie illegale Therapie. Eine seiner Patientinnen, ein besonders schwerer Borderliner-Fall und seine Holocaust-traumatisierte Mutter, die sollen sich gegenseitig therapieren, im Grunde, weil er mit beiden nicht weiterkommt. Ja. Also so ein bisschen private und berufliche Krise da zu lösen versucht. Mit sich selbst kommt er ja auch nicht zurecht. Dieses Nicht-Tot-Sein muss aufhören, sagt er öfters zu sich. Wer therapiert da eigentlich wen?
Das ist eine gute Frage. Für mich war es wichtig, dass man diese Entscheidungen, die er trifft, auch nachvollziehen kann. arbeitet für die Suizidprävention. Es geht ihm darum, dass Leute weiterleben, dass sie nicht sterben. Und weil er schon einen Fehler gemacht hat, will er nicht diese Fehler wiederholen mit dieser jungen Frau. Sie heißt Michette. Und irgendwie macht er dann einen Fehler. Er geht nochmal dahin, um sich zu entschuldigen. Weil er hat sie umsonst in die Klinik geschickt. Und dann bekommt sie seine Privatnummer und von da an ist er eigentlich in die Falle gelaufen. Sie lässt ihn nicht los und er versteht, dass er eigentlich es nicht ertragen kann, als etwas geschieht mit dieser Frau. Und als eine Notlösung nimmt er sie mit und denkt, vielleicht ist es eine gute Therapie für sie, als sie die Hilferin wird von die Mutter. Es ist fremd, dass er das tut, aber ich kann ihm auch verstehen. Und ich habe ja auch viel recherchiert in der Welt von der Psychiatrie. Und viele von den Leuten, die da arbeiten, haben ja gesagt, ja, wir haben Protokolle, das ist auch gut. Aber irgendwie sind die Protokolle auch ein unheimlicher Zwang, die uns und unsere Patienten nicht immer helfen. Weil man will ja manchmal auch etwas ausprobieren, weil man kommt nicht immer weiter mit das, was man hat.
Nicht nur das Rollenmodell Patient-Psychiater wird in Ihrem Roman aufgeweicht, sondern auch Mutter-, Vater-, Sohn-Beziehungen werden da neu gemischt. Traditionelle Muster und Grenzen werden durchlässig. Ist das Ihre Antwort auf aktuelle Entwicklungen in einer Zeit, in der ja gerade überall Grenzen wieder hochgezogen werden?
Ja, es geht ja auch um Identität. Es geht auch um die Frage, wie man umgeht mit Eltern, die so alt sind oder so hilfebedürftig, dass man eigentlich zum Eltern von den Eltern wird. Und es geht auch um die Frage, wie viel muss man sich von sein eigenes Leben aufgeben, um andere Leute zu helfen? Und geht es über eine Grenze, wo man eigentlich auch nicht mehr zurück kann, aber auch, wo man sich selbst verliert in das Helfen wollen? Und dann ist sicher, was ich auch schon gesagt habe, die Frage, wer hilft wem? Die Mutter und diese junge Frau haben ja auch etwas Ähnliches in ihrer Bedürftigkeit, in ihrer Aggression, aber auch in ihrer Unfähigkeit eigentlich zu leben. Und sie helfen einander wirklich, glaube ich.
Abseits von diesem Beziehungsgeflecht streifen Sie in Ihrem Roman viele aktuelle, tiefe Themen, Globalisierung, illegale Arbeitskräfte, Transgender, Psychiatrie, Kritik. Sie verpacken das aber in unglaublich witzige Dialoge, groteske Handlungsverläufe. Reizt Sie dieser Widerspruch?
In das Tragische, in Wirkliche gibt es auch immer das Groteske. Und ich glaube, vor allem als Schriftsteller, aber auch als Journalist, versuche ich das zu sehen. Denn man kommt die Wahrheit näher, wenn man das sieht und wenn man es nicht verneint. Es war nicht so, dass ich dachte, jetzt mische ich noch das Thema von Globalisierung ein. Aber dann ist einfach Tatsache, dass viele von diesen Helferinnen, die privat für ältere Leute arbeiten, sind auch oft illegale Arbeit.
Ist dasselbe in Deutschland, ja.
Das ist nicht nur in Holland, das ist einfach Tatsache. Und ich wollte eigentlich auch zeigen, wie intim so eine Beziehung sein kann zwischen einer Helferin und einer älteren Frau, aber auch für einen Sohn, der dazu kommt. Wie leicht es ist zu denken, man verliebt sich in die Helferin der Mutter.
Zeitgleich zu Ihrem Roman Muttermale ist jetzt auch das, wir sprachen es eben schon an, ist jetzt auch das Buch Ihrer im vergangenen Jahr verstorbenen Mutter erschienen. Ich denke oft an den Krieg, denn früher hatte ich dazu keine Zeit, lautet der Titel. Ihre Mutter schildert darin ihre Verfolgung als Kind und Jugendliche während der Zeit des Nationalsozialismus, ihr Überleben in den Vernichtungslagern. Schon vor Jahrzehnten hatte ihre Mutter diese Erinnerungen aufgeschrieben. Sie hatte aber keinen Verlag gefunden. Nun haben Sie dafür gesorgt, dass dieses Buch erscheint. Warum war Ihnen das so wichtig?
Naja, eigentlich hatte ich mich damit abgefunden, dass es so, dass meine Mutter es kopiert hat und dass es so liegt auf dem Tisch. Aber dann wollte eine Frau einen Dokumentarfilm über meine Mutter und mich machen, aber vor allem über meine Mutter. Und so ist meine Verlegerin in Holland, hat sich interessiert für das Buch meines Mutters. Und dann hatte ich das Gefühl, dass wenn das Buch erscheinen wird, wird das meine Mutter am Leben erhalten. Es wird etwas sein, was sie noch unbedingt miterleben will. Und ich dachte, es ist auch eine Ehre für meine Mutter. Es ist wichtig einfach. Sie hat das immer ziemlich relativiert. Sie hat das, wie Sie schon erwähnt, das Buch selbst, die Erscheinung nicht mehr miterlebt. Aber sie hat das Vertrag noch unterschrieben. Sie hat auch noch den Umschlag gesehen. Und einerseits war sie doch ziemlich stolz auf sich selbst, aber andererseits hat sie sich auch Sorgen gemacht, dass das Buch schlecht verkauft. Und sie hat mich zum Beispiel gefragt, wird dein Verleger mich dann noch mögen? Und also das war so eine einartige Mischung.
Sie schreiben ja im Nachwort dieses Buches Ihrer Mutter, das wichtigste Ergebnis meiner Arbeit als Autor ist, dass dieses Buch endlich erscheinen konnte. Meine Mutter und Ihr Buch sind das Zentrum, alles andere ist Beiwerk. Mein Œuvre ist eine Fußnote zu diesem Buch und zum Leben meiner Mutter. In Ihren literarischen Texten, Sie haben es eingangs gesagt, war Ihre Mutter oft Ihre Muse. Was heißt das denn nun für Ihr künftiges Werk?
Dass ich mich eine neue Muse suchen soll. Naja, wie ein Maler hat Modellen. Ich glaube, ein Schriftsteller hat auch immer Personen, die ihm inspirieren oder die ihm helfen, einfach der Mensch besser zu verstehen. Ich glaube, man kann nicht nur sich selbst beobachten, es ist immer auch wichtig, andere Leute zu beobachten, mit anderen Leuten zu reden und empathisch zu sein, weil sonst versteht man die anderen Leute ja nicht wirklich. Also ich erhoffe, dass es auch ohne Mutter geht. Meine eigene Mutter hat sich oft Sorgen gemacht, wie geht's dann mit dir weiter nach meinem Tod? Aber sie hat auch einmal gesagt zu jemand anderem, ich war nicht dabei, naja, er wird es auch ohne mich schaffen. Also ich glaube, auch als Schriftsteller werde ich es ohne meine Mutter schaffen.